Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, die Saison, sie ist nicht mehr lang, sie kommt immer dem näher Ende und deswegen beschäftigen wir uns mit dem heißen Finale in der Champions League und natürlich auch in der Handball-Bundesliga, zumal es in der zweiten Liga schon 1-2 Entscheidungen gegeben hat. Deswegen sind wir heute mit dabei. Mein Name ist Sebastian Mühle. Ich habe mal wieder meinen Experten eingeladen, Tim Detten. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja, Tim, wir wollen das jetzt regelmäßig machen und haben uns deswegen auch so ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir es aufbauen wollen und wollen heute mal mit Nachrichten anfangen, denn es gab in den letzten Tagen einige Nachrichten und wir fangen mit der spannendsten, glaube ich, wohl am heutigen Tage an, und zwar hat der DFB bekannt gegeben, dass er sich für 2 Weltmeisterschaften bewerben möchte.
Ja, genau. Und zwar handelt es sich da um die Frauenweltmeisterschaft 2025, da zusammen mit den Niederlanden, und um die Männer-WM 2027. Und ja, definitiv 2 sehr interessante Projekte. In den letzten Jahren konnte man ja, oder auch in diesem Jahr, konnte man ja auch beweisen, dass so ein Großturnier in Deutschland auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Und auch die Frauen-WM war ja ein großer Erfolg, vor allem was Zuschauer und so weiter angeht. Ja, ich denke, ich weiß jetzt nicht, wer da bis oder ob überhaupt schon irgendwie andere Verbände, die sich bewerben, die Bewerbung ja ausgesprochen haben. Aber ich denke, da hat der DHB durchaus gute Chancen.
Ja, das denke ich auch aufgrund auch einfach der Tatsache, dass ja die letzten großen Turniere, die Deutschland ausgerichtet haben, ja wirklich auch sehr, sehr gut funktioniert haben. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass dann auch vielleicht der ein oder andere gelangen wird. Muss man natürlich gucken, wer die Gegenkandidaten sind. Es ist momentan noch früh in der Bewerbungsphase und deswegen kann man da noch nichts Genaues ausgehen. Kommen wir zum nächsten Thema auch wieder. Wenn wir beim DFB bleiben, bleiben wir direkt dabei. Und zwar hat Christian Prokop seinen Kader bekannt gegeben für die letzten 2 EM-Qualifikationsspiele. Also ist er schon qualifiziert und hat mal ein bisschen durchrotiert.
Ja, genau. Zum einen, ich denke, die Torwartposition ist ganz interessant mit Dario Quenstedt vom SC Magdeburg und Till Klimke von der HSG Wetzlar. Der wird sein Debüt feiern, spielt bisher eine sehr, sehr gute Saison in Wetzlar, hat sich stark entwickelt. Ja, ist diesen typischen Wetzlarer Weg gegangen, so wie auch Andi Wolf zum Beispiel, der sich ja auch in Wetzlar zum Nationaltorhüter entwickeln konnte. Dazu auf Rückraummitte wird Nico Büdel ausprobiert von der vom HC Erlangen. Auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Definitiv hochverdient die Nominierung. Und ja, ansonsten merkt man, dass die Mannschaft schon qualifiziert ist. Und einige Kräfte werden jetzt natürlich noch oder schon geschont. Auch mit Blick aufs nächste Jahr, das ja mit der Europameisterschaft und Olympia 2 große Turniere hoffentlich hat.
Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel Namen, die fehlen, ist zum Beispiel ein Steffen Weinhold, ein Henrik Pekeler ist nicht mit dabei, die beiden ersten Torhüter, du hast angesprochen, Andi Wolf, sind nicht mit dabei, auch ein Patrick Pinschek ist nicht mit dabei, also wie gesagt, da gibt man mal so ein bisschen die Pause. Spannende Personal finde ich noch, Tobi Reichmann ist wieder mit dabei, das heißt scheinbar auch da gibt es Annäherung zwischen Bundestrainer und ja, Tobi Reichmann.
Ja, genau, also da ja, zeigt sich, dass er den Worten jetzt auch Taten folgen lässt. Also man hatte ja schon immer wieder gehört, dass Prokop immer wieder gesagt hat, dass da nichts Nachhaltiges quasi in der irgendwie beschädigt ist in ihrer Verbindung.
Beziehung,
genau, danke, zueinander. Ja, von daher definitiv ja, richtig, jetzt auch mit Timo Kastening und Tobias Reichmann 2 Rechtsaußen. Das war ja auch immer mal wieder ein Kritikpunkt, dass er da nur Patrick Grötzky nominiert hat. Jetzt versucht das wieder mit 2 Rechtsaußen. Mal schauen.
Genau, schauen wir mal weiter. Wie gesagt, ein interessanter Kader, junge Spieler. Man merkt so ein bisschen, dass ein bisschen, ja, schon eine Qualifikation mit dabei gewesen ist. Johannes Goller ist mit dabei, auch eine Marian Michalschik, Sebastian Heimann. Also auch da wirklich einige sehr junge Spieler, Spieler mit viel Potenzial, die in den nächsten Jahren dann auch eine entscheidende Rolle spielen können. Mit Blick auf die Nationalmannschaft, aber momentan auch so ein bisschen neben dran sind und jetzt hier auch die ersten Schritte noch ein bisschen sammeln können in der EM-Qualifikation. Kommen wir zu einem weiteren Thema, was den Handball in den letzten Tagen jetzt nicht beherrscht hat, aber auf jeden Fall was besprochen wurde, und zwar Uwe Vetterlein. Er war Präsident des Handballverbands Sachsen und er ist jetzt zurückgetreten.
Ja, genau. Er hatte oder er stand, glaube ich, auf der Liste der AfD, wenn ich jetzt
Genau,
richtig.
Kommunalwahl in Dresden, ja.
Genau. Und ja, ist natürlich immer so eine, ist natürlich eine schwierige Sache. Politik und Sport sollte man möglichst versuchen auseinanderzuhalten. Versucht nicht oder klappt nicht immer, was man ja auch sieht, dass einige Politiker in den Sport gehen und hohe Funktionäre werden. Ja, dass es jetzt ein, ja, ein AfD-Mitglied ist, ist natürlich definitiv keine gute Sache. Und ja, ich denke folgerichtig, dass er da zurückgetreten ist, beziehungsweise wahrscheinlich eher zurücktreten musste. Ja, ich weiß nicht, was du da noch zu sagen möchtest.
Ja, also ich finde, dass es richtig gewesen ist. Ich denke, dass der Druck von außen natürlich groß gewesen ist. Andreas Michelmann hat es in Deutschland, glaube ich, ganz gut beschrieben. Er hat gesagt, die Grundsatzposition ist ja erstmal klar. Dass wir als Verband politisch neutral sind, dann sind wir das auch. Was aber niemand verbietet, natürlich, sich in der Partei zu organisieren, solange sie auf dem Boden des Grundgesetzes steht. So, und da kann man halt bei der AfD unterschiedlicher Meinung sein. Es ist zwar jetzt nicht grundgesetzwidrig, sonst wäre sie nicht im Bundestag vertreten, aber es ist natürlich schon eine Partei, die sehr, sehr spaltet. Und deswegen kam dieser Druck von außen. Man wollte sich darüber unterhalten im Präsidium und hat ihm wahrscheinlich auch nahegelegt, es wäre jetzt schlauer, hier den Rücktritt zu machen. Wie gesagt, es ist jetzt passiert und ich denke, dass man einfach das teilen sollte. Und auch gerade das ist natürlich die AfD, gerade im Osten natürlich sehr, sehr beliebt. Wir haben es jetzt gesehen bei den Wahlen, aber da sollte man gucken, dass man Sport funktioniert, so ein bisschen den Abstand einfach hält und sich dann ja, politisch außen vor hält. Ja.
Ja, definitiv sehe ich auch so.
Genau. Kommen wir weiter zum nächsten Thema. Und zwar beschäftigen wir uns jetzt ein bisschen mit Personalien. Und da müssen wir mit ein bisschen Verletzungen uns beschäftigen. Und zwar Fabian Wiede hat sich verletzt im letzten Spiel. Ja, und für ihn war es das mit der Saison.
Genau, er wird die letzten beiden Spiele der Füchse aufgrund einer Schulterverletzung fehlen. Ja, ist natürlich wieder symptomatisch für die Füchse-Saison mit vielen Verletzungen und dass er jetzt in diesen beiden entscheidenden Spielen um den EHF-Pokal fehlt, ist natürlich ein herber Rückschlag, auch wenn die Füchse natürlich eine gute Ausgangsposition haben. Aber trotzdem Fabian Wiede mit einer echt überragenden Saison, der Denker und Lenker im Rückraum der Füchse, sowohl auf der Mitte als auch im rechten Rückraum. Also das ist schon ein ziemlich herber Verlust.
Auf jeden Fall. Und das denke ich, wird auch den Kielern ein bisschen wehtun mit Blick auf den Pokal oder auf den Kampf um die deutsche Meisterschaft, weil da müssen ja die Flensburger heute Abend nach Berlin. Wenn ihr das hört, ist das Spiel wahrscheinlich schon fast zu Ende. Aber auf jeden Fall natürlich für die Berliner bitte auch natürlich für Fabian Wiede, der mal wirklich verletzungsfrei bleiben sollte. Das würde man sich immer mal wünschen, dass er mal wirklich mal monatelang eine Saison lang ohne Verletzung durchkommt. Das ist leider nicht so ganz einfach. Kommen wir zu weiteren Verletzungen und da müssen wir gerade auf die Eulen Ludwigshafen gucken. Bei denen gleich drei Spieler nach seit dem letzten Spiel richtig verletzt sind und einer sogar ausfällt für die ganze Saison noch.
Ja, genau. Azad Vajulin, der Rückraumshooter, wird definitiv bis zum Saisonende ausfallen. Er hat sich den, er hat eine Verletzung am Kahnbein in der linken Hand, wurde am Montag operiert und soweit erfolgreich. Aber wie gesagt, das ist für ihn definitiv das Saison aus. Bei Jerome Müller und Jan Remlinger weiß man es noch nicht so genau. Sie werden auf jeden Fall jetzt im nächsten Spiel erstmal ausfallen. Ob sie im letzten Spiel noch spielen können, das wird sich dann noch zeigen.
Genau, das wird sich zeigen. Mal gucken, ob die beiden dann noch letztes Mal für die Eulen spielen dürfen, ob sie nur noch letztes Mal Bundesliga-Luft schnuppern können. So ist es richtig. Halten natürlich die Augen auf und gucken dann weiter. Kommen wir jetzt zu ein paar Personalien, jetzt, die bekannt gegeben worden sind. Und zwar hat Gevin Minden so einen kleinen Coup gelandet und jemand vom FC Barcelona verpflichtet.
Ja, genau. Die GWD Minden konnte Juri Knorr, 19-jähriger Rückraum-Mittelspieler vom FC Barcelona verpflichten. Er hat in dieser Saison vor allem in der zweiten Mannschaft der Katalanen gespielt. Diese spielt in der zweiten spanischen Liga. Dort war er auch mit mehr als 150 Treffern einer der Top-Torjäger. Und er gilt als eine der größten Nachwuchshoffnungen im deutschen Handball. Ja, konnte einiges in der spanischen Akademie lernen und ja, hat jetzt erstmal bis 2021 unterschrieben und ist definitiv, ja, soll, denke ich mal, als Nachfolger für Dalibor Doda aufgebaut werden und Ich denke, das ist sehr verheißungsvoll.
Das denke ich auch, zumal ja mit Frank von Bern, der ja auch dort entsprechend vor Ort sitzt, in Minden jemand hat, mit dem man mit Sicherheit noch einiges lernen kann. Der Geschäftsführer Sport wird dir mit Sicherheit ein paar Tipps geben können. Und das ist schön zu sehen, dass da auch ja, weitere Talente kommen. Gerade reformierte Position ist ja in Deutschland etwas, was dringend gesucht wird. Und das ist natürlich umso schön, dass er ein bisschen jetzt Bundesliga-Luft schnuppern darf. Weitere Neuverpflichtung, die Flensburger haben Lasse Kjær Møller geholt, den dänischen Spieler.
Genau, er wird als eines der größten dänischen Talente betitelt, hat auch in dieser Saison einiges oder konnte seine Torjägerqualität unter Beweis stellen. Und ja, auch er, ähnlich wie Knorr, soll, denke ich mal, erstmal aufgebaut werden in den nächsten Jahren. Und ja, ist es wieder der typische Flensburger Weg, ein junges dänisches Talent. Und ja, es hört sich auch auf jeden Fall sehr interessant an.
Ja, sehr interessant. Bin auch gespannt, wie in die Rückraum-Linksposition besetzt werden soll, wo ja Möller spielt. Da gibt es ja auch noch einen oder anderen sehr talentierten Spieler, zum Beispiel mit Michael Jurecki, der ja jetzt kommende Saison kommen wird, oder aber auch in den Simon Jepson, in dem Jim Gottfriedsson. Also da wird man sicher dann sehr spannend zu sehen, wie seine Spielanteile in den nächsten Jahren sein werden, sobald er natürlich zur Saison 2020 dann dort aufgelaufen ist. Kommen wir zu einer weiteren Personalie, und zwar hat Leipzig bekannt gegeben, dass sie mit einem Spieler verlängert haben.
Genau, sie haben mit ihrem Außen Patrick Wiesmach den Vertrag, der 2020 ausgelaufen wäre, bis 2023 verlängert. Ja, auch bei ihm eine Entscheidung, die man nicht nur nachvollziehen kann, sondern die wirklich gut getroffen ist. Er hat bisher 124 Saisontore erzielt und ja, war in einer holprigen Leipziger Saison eine Konstante, kann man schon fast sagen. Und ja, vollkommen richtige Entscheidung, ihn vorzeitig zu verlängern.
Auf jeden Fall die richtige Entscheidung, und du hast angesprochen, 424 Tore ist schon eine ordentliche Anzahl, drittbester Torschütze der Leipziger in dieser Saison, also von daher ein wichtiger Bestandteil der Leipziger Mannschaft. Kommen wir zu einer Personalie, wo jetzt der spielende Verein verlässt, und zwar hat Hannover nochmal was bekannt, geht mir Abwehrchef geht.
Genau, Domagoj Hrušin wird die Hannoveraner verlassen. Ja, bei ihm ist es so, die Zeit in Hannover war auch ein bisschen auf und ab. Einige Verletzungen. Aber wenn er gespielt hat, hatte er definitiv seine Leistung ganz gut gebracht in der Verteidigung. Wird den Hannoveranern wahrscheinlich schon fehlen.
Genau, wird ihn wahrscheinlich schon ein bisschen fehlen. Da soll ein bisschen, glaub mal, was Jüngeres reinkommen. Man hat es ja gesehen, haben einige junge deutsche Spieler, die diese Saison Spielzeit schnuppern durften, ein bisschen sehr noch in Zukunft natürlich ein Teil sein sollen von den Verbuchdörfern. Deswegen vielleicht da die Entscheidung, dann einfach dann noch mehr auf die eigene Jugend zu setzen. Kommen wir in die zweite Liga, da gibt es nämlich auch noch einen Neuzugang, und zwar haben die HSV Handball bekannt gegeben, dass sie Mark van den Beuken geholt haben, und der ist auch schon nicht ganz unbekannt.
Genau, er konnte bisher 13 Bundesligaspiele für den TBV Lemgo absolvieren. Ja, wird jetzt im nächsten Jahr mit Aaron Edvardsson und Marcel Kokoschka das Gespann im Hamburger Tor bilden. Ja, er konnte dazu schon 12 Einsätze in der Nationalmannschaft der Niederlande absolvieren und ist mit seinen 22 Jahren auch einer für die Zukunft. Mal gucken, wie lange in Hamburg bleibt. Ja.
Genau, komm, das wird mal spannend zu sehen sein, und dann natürlich, damit ein Bestandteil davon sei, dass man aufsteigt. Man möchte auch gerne zurück in die Nationalmannschaft in Holland und dort die Torhüter-Position besetzen. Also von daher mal gucken, wie er dann sich da dort sehen kann gegen wirklich zwei andere gute Torhüter. Gucken wir dann weiter in der zweiten Liga, wo wir da direkt schon sind. Und zwar steht jetzt fest, wer in die erste Liga aufsteigen wird. Und zwar ist das Barling und Nordhorn. Ich war auf Twitter schon etwas früh mit Barling, aber nach der Niederlage ja, von Coburg gegen Hamm sind die beiden jetzt sicher als in der ersten Liga.
Ja, genau. Coburg konnte auch an diesem Spieltag im Mai nicht gewinnen, haben deutlich gegen Hamm verloren, deutlicher auch als erwartet. Also ich habe durchaus nach dem Trend auch damit gerechnet, dass Coburg das Spiel verlieren könnte. Aber dass es am Ende so deutlich wird, hätte ich nicht gedacht. Ja, am Ende Barling und Nordhorn, wohl die beiden am Ende konstantesten Mannschaften, definitiv verdient aufgestiegen. Und ja, für Nordhorn die Rückkehr nach ziemlich genau 10 Jahren in die Bundesliga, auch eine sehr schöne Geschichte.
Auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte. Zwei absolute Mannschaften, die den Handballsport in den letzten Jahren geprägt haben, gerade in Nordhorn Anfang des 2000er wirklich mit vielen, vielen guten Spielern gewesen. Wenn man mal da zurückdenkt, einen Holger Glandorf mit dabei gewesen, den Jan Philipp. Also da waren viele Top-Spieler, die dort in Nordhorn gespielt haben und auch Barling. Da möchte keine Mannschaft gerne hinfahren. Gerade die Kieler haben in den letzten Jahren dort nicht gut ausgesehen in der ersten Liga. Also von daher, da freut man sich darauf, dass die beiden Mannschaften wieder zurückkommen. Kommen wir noch auf zwei Pokalsieger zu sprechen. Und zwar gucken wir einmal zu den Frauen rüber. Da hat der Thüringer HC den deutschen Pokal gewonnen. Und die haben eine kleine Aufholjagd im Ingolstadt, um diesen Titel gewinnen zu können.
Genau, in einem sehr hochklassigen Finale haben sie 24-23 gegen den deutschen Meister Bietigheim gewonnen. Es sind die beiden absoluten Top-Mannschaften, haben in dieser Saison jeweils nur 2 Punkte abgegeben und das waren die Spiele gegeneinander, wo sie jeweils einmal gewinnen konnten. Emily Bölk konnte im letzten Angriff der Partie die Thüringer zum Sieg werfen und ja, generell das Final Four in Stuttgart hat sich definitiv in den letzten Jahren etabliert, auch bei dem Finalspiel 3500 Zuschauer. Definitiv ein sehr, sehr schönes Event wieder und ein sehr dramatisches Finale.
Auf jeden Fall und das ist was schön zu sehen, wirklich ein spannendes Finale, was sie dort gespielt haben und am Ende den großen Favoriten Bietigheim besiegen können, aber Emily Bölk, absolute Topfrau, also die hat wirklich ganz, ganz viel Talent, ganz, ganz viel Qualität schon trotz ihrer jungen Jahre und wird mit Sicherheit den Handballsport der Frauen in den nächsten Jahren entscheidend prägen. Und dann gucken wir zu den Franzosen drüber, denn da gab es auch am Wochenende das Finale und da hat Chambéry den französischen Pokal gewonnen.
Genau, sie konnten sich relativ oder ziemlich deutlich mit 31-21 Kerk durchsetzen. Es ist auf jeden Fall von Anfang an war es ein sehr, sehr klares Spiel. Nach 18 Minuten konnten sie schon 11-6 in Führung liegen. Zur Pause stand es bereits 16-8 und auch da kann man, denke ich mal, von einem verdienten Pokalsieger reden. Und ja, für PSG die nächste Enttäuschung da nun nicht mal im Finale gestanden zu haben und so.
Ja, genau, deswegen wird es bei den Parisern wohl nur bei dem Meistertitel bleiben. Dort wirklich so ein bisschen eine Saison der Enttäuschung, da wird mit Sicherheit einiges wieder diskutiert werden, auch gerade weil ja noch nicht ganz klar ist, wie das mit dem Investor weitergeht. Da gibt es auch einige Gerüchte, dass er mittlerweile Paris komplett fallen lassen soll. Mal gucken, wie es dann dort weitergehen wird und dann kommen wir zum Abschluss der Nachrichten noch auf den kleinen bisschen Vorblick schon zu sprechen, auf die Champions League, denn dort hat die EF bekannt gegeben, da gab es einige Geldstrafen, denn das Spiel war das Kopik gegen Pixelted, war unter anderem in der Rudelbildung kurz vor Schluss belegt und da wurde jetzt entsprechend mal Strafen verteilt von der EHF.
Ja, genau. Ich denke auch, das ist vollkommen richtig. Das braucht man überhaupt nicht und von daher, ja, es ist am Ende Geldstrafen geworden, dass da am Ende keine Sperren oder so ausgesprochen werden, ist, denke ich mal, das Beste für den Sport und für das Wochenende jetzt.
Genau, insgesamt wurden einige Strafen aufgesprochen, wir zählen es mal auf. Dejan Bombatsch von Celtic hat 3.000 Euro Strafe bekommen, Matej Gaba und Jorge Makeda sowie Georgi Ignatovic und Marco Krivko Karpic haben jeweils 2.000 Euro Geldstrafe bekommen und die Vereine Celtic jeweils 5.000 Euro beziehungsweise Skopje mit 8.000 Euro aufgrund des Fehlverhalten des Teams und des fehlenden Ordnungsdienstes wurden da entsprechend bestraft. Also von daher keine gute Szene, die der Sport sehen möchte. Da wollen wir uns lieber auf den Sport fokussieren und auf den kommen wir dann auch gleich zu sprechen, denn wir wollen uns natürlich einmal mit der Champions League Final Four besprechen, das steht am Wochenende an und noch so ein bisschen einstimmen auf die letzten finalen Spiele, denn da gab es auch einiges zu berichten in der HBL. Also bleibt dran, lieber Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Tous les jours. Dein tägliches Update zu den French Open von Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Vom 26. Mai bis zum 9. Juni auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ich habe gesagt, wir wollen uns jetzt ein bisschen mit der HBL beschäftigen und natürlich auch ein bisschen mit der Champions League, denn das ist natürlich das entscheidende Event am Wochenende. Wenn wir mal zurückgucken auf das Ergebnis vom Dienstag, also von gestern, Tim, da hat Hannover Burgdorf gegen Leipzig gewonnen, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Überraschung, aber das Spiel, das hat ordentlich Feuer gehabt.
Ja, genau. Also dafür, dass es für beide Mannschaften um nichts mehr wirklich geht, außer um die Platzierung im Mittelfeld, war es ein sehr interessantes Spiel. Auf jeden Fall mit viel Feuer, wie du schon gesagt hast. Am Ende gewinnt zu 28. Das Thema des Spiels, definitiv die Zeitstrafen. Unfassbar viele. Also es ist für ein Spiel mit dieser Nichtbedeutung. Unter anderem eine rote Karte für Timo Kastening. Ich weiß auch nicht so recht, was da gestern in den Köpfen der Spieler los war.
Ja, also das weiß ich auch nicht, das kann ich dir auch nicht erklären. Die rote Karte gegen Timo Kastening, absolut prächtig gewesen. 7 Meter auf den Torwart, auf den Kopf gezielt. Das ist klar automatische rote Karte, da muss man gar nicht drüber diskutieren. Insgesamt 9 Zeitstrafen, 6 gegen Hannover, 3 gegen Leipzig. Also da hat Leipzig eigentlich weniger gehabt, da hat es aber nicht nutzen können. War sogar einmal der Fall, dass Hannover mit 3 Leuten nur gespielt hat. Und das ist schon wirklich sehr, sehr wenig. Hat einen guten Torhüter hinten drin mit 11 Parenquote von 37,9%. Wir haben auch Obernäs sehr gute Paradenanzahl gehabt, 2 Paraden, 16% Quote, war in Ordnung. Am Ende gewinnt man dieses Spiel. Hatte dann natürlich auch so ein bisschen Remo mit dabei, weil der ein oder andere Spieler auf der Platte stand, der den Verein am Ende verlassen wird. Aber trotzdem, war ein wirklich sehr, sehr umkämpftes Spiel. Und heute stehen noch einige spannende Spiele an. Und da werden natürlich gerade um 18:30 Spiele, also die Spiele, die dann, wenn ihr uns hört, wahrscheinlich schon vorbei sind, spannende Duelle zu sehen sein. Hat natürlich Flensburg gegen die Füchse, was wir schon gesagt haben, und Kiel bei den Lemgoern in der Lipperlandhalle, beziehungsweise Phoenix-Konrad-Halle ist es ja jetzt mittlerweile. Und da wird es für beide um viel gehen, denn die Kieler wollen ja irgendwie noch Meister werden und Flensburg möchte den Titel verteidigen.
Ja, genau. Die Kieler konnten ja am Wochenende deutlich gegen Minden gewinnen mit 39:19, konnten da nochmal ordentlich was für ihr Torverhältnis tun. Von daher, definitiv für die Kieler ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Man muss es definitiv gewinnen. Lemgo ist aber definitiv nicht zu unterschätzen. In Lemgo ist es definitiv unangenehm zu spielen. Für Flensburg die Situation jetzt etwas besser, dadurch, dass Fabian Wiede ausfällt. Daher sehe ich sie auch doch schon einen Ticken vorne gegen die Füchse, auch wenn die Füchse natürlich noch um den EHF-Pokal spielen. Aber ich würde schon davon ausgehen, dass sowohl Flensburg als auch Kiel heute Abend gewinnen.
Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Insgesamt ansonsten Magdeburg-Bietigheim ist noch Flensburg und Gummersbach-Göppingen auf jeweils 18:30. Wie gesagt, Spiele werden dann wahrscheinlich schon fast vorbei sein. Dann aber die anderen Spiele, die sind natürlich spannend. Ist natürlich jetzt hier nicht mehr um groß so viel, aber Rhein-Neckar-Löwen-Eulen, Erlangen-Melsung, Wetzlar-Stuttgart mit dem BHC. Da geht es noch so ein bisschen auch um die Platzierung natürlich, mit Blick auf Europapokal, denn da hat der BHC ja Punkte gelassen, nachdem sie gegen die Eulen komplett überraschend verloren haben. Und da müssen sie jetzt wirklich drauf aufpassen, wenn sie dann am Ende dann wirklich noch nach Europa kommen wollen. Da darf man sich jetzt nämlich nichts mehr erlauben.
Ja, genau. Also der BHC muss jetzt definitiv die letzten beiden Spiele gewinnen, punkten, wie auch immer, auch wenn das dann am letzten auch gegen Flensburg sehr schwer wird, aber ja, dieses Spiel in Ludwigshafen hätte man nicht verlieren dürfen. Man lag zur Pause mit 14:9 vorne. Alles sah wie geplant aus und ja, dann auf einmal kam so ein bisschen der Bruch im Spiel und die Eulen kamen immer näher ran und konnten dann tatsächlich in den letzten 10 Minuten aufschließen und am Ende sogar das Spiel noch drehen. Das war sogar die erste Führung oder die einzige Führung im Spiel, war das 23:22, ungefähr eine halbe Minute vor Schluss. Also ich glaube, das sagt schon einiges über dieses Spiel aus. Bitter für den BHC, aber am Ende, wenn es dann nicht reichen sollte, dann ist es dann leider auch verdient, weil solche Spiele muss man definitiv gewinnen.
Ja, vielleicht haben sie noch ein bisschen zu viel nachgedacht. Das kann vielleicht so ein Thema sein, dass sie jetzt so ein bisschen Bammel kriegen vor der eigenen Courage, aber trotzdem überragende Saison gespielt als Aufsteiger auf Platz 7. Ob es auch jetzt am Ende 6. oder 7. wird, das ist trotzdem auf keinen Fall eine Schmälerung. Die haben wirklich überragend gespielt und für viel Furore gesorgt insgesamt in der Liga. Und das ist doch so schön zu sehen, dass dann auch Aufsteiger es dann so hinkriegen kann, wobei man ja schon von Anfang an gesagt hat, okay, das ist kein normaler Aufsteiger, einfach aufgrund der Stärke des Kaders, aufgrund dieser vielen guten Spieler, die mit dabei sind, auch Bundesliga-erfahrenen Spieler, und das haben sie bewiesen. Aber dass es so hoch geht, also Riesenrespekt vor der Leistung, und dann am Ende wäre natürlich Europa die Krone, aber auch Platz 7 ist jetzt nichts, wovon man sich großartig schämen muss. Ja, Europa ist das Stichwort, Tim. Champions League Final Four steht an, und wir haben vier gute Mannschaften mit dabei. Insgesamt Barcelona ist mit dabei, Vardar Skopje ist mit dabei, Chelsea ist mit dabei, und natürlich auch West Ham ist mit dabei. Und jetzt wollen wir uns mal so ein bisschen mit diesen vier Teams beschäftigen und machen, ja, mal mit der Mannschaft den Anfang, wo man nicht mitgedacht hat, dass sie wieder zurückkommen werden, weil der Trainer gegangen ist und man hat gesagt, ja, die werden es sowieso nicht schaffen, Vardar Skopje. Aber sie haben es geschafft, muss man wirklich sagen, muss man den Hut abziehen davor, wie sie es hingekriegt haben. Auch gerade dann das Hinspiel war im Viertelfinale sehr beeindruckend gegen Sajid und haben sich verdient dann ins Final vorgekehrt.
Ja, definitiv. Du sprichst es an, im Viertelfinale gegen Pick Sajid mit 31-23 und einer 25-29 Niederlage weitergekommen. Definitiv auch das Hinspiel unerwartet hoch gewonnen. Also ich glaube, nicht viele hätten darauf gewettet, dass Vardar mit 8 Toren gegen Sheffield gewinnen könnte. Ja, insgesamt ist es definitiv so dieses Motto, totgesagte Leben länger, wurde in der Handballwoche getitelt. Ja, es ist definitiv eine Überraschung, dass sie im Final Four stehen, zum dritten Mal in Serie. Das muss man auch erstmal schaffen. Ein großer Faktor dafür war definitiv der Torwart, Dejan Milosavljev, der ja als Arpad Sterbik-Nachfolger eine wirklich starke Saison spielt und jetzt anscheinend auch mit den Füchsen in Verbindung gebracht wird. Ja, für Vardar ist es wohl die letzte Chance, bevor dieses Team auseinanderbricht. Und einige Spieler haben ja vor der Saison auch schon den Verein verlassen, wie eben ein Arpad Sterbik. Und ja, definitiv eine Überraschung, dass sie es so weit geschafft haben.
Ja, das war jetzt auch allgemein das Thema, das angesprochen, Umbruch. Bleibt jetzt der Investor, bleibt der nicht? Jetzt ist er wohl doch wieder mit dabei. Also es ist irgendwie ein bisschen verwirrend, wie es jetzt im Endeffekt weitergeht. Aber der Tod, das angesprochen, wirklich sehr, sehr stark. 23 Jahre alt, hat mir auch bei der EM wirklich gut bei der WM richtig gut gefallen. So ist es ja richtig, was er dort gezeigt hat. Wirklich eine starke Leistung. Und auch ansonsten hast du echt ein paar wirklich starke Spieler mit dabei. Sei es jetzt einen Igor Karadzic, einen Stas Grube, der wirklich gute Leistung hat. Du hast den wirklich hinterlistigen Dima Dibirov, das ist aber wirklich absolut liebenswert gemeint. Also der ist wirklich schlitzohrig wie sonst was, der mit dabei ist. Und du hast den Stojanovic Stoilov, einer der Alter, die du kaum wegschieben kannst. Und natürlich in Danis Christopans, den Riesen, 2,15. Ja, den musst du auch erstmal in den Griff kriegen.
Ja, definitiv. Christopans, 80 Tore bisher in dieser Champions League Nordmazedonien. Und einen, den du bisher noch nicht genannt hast, Ivan Čupić, auch ein unfassbar starker Außen, 68 Tore bisher im Wettbewerb. Also ja, das ist schon keine schlechte Mannschaft, auch wenn einige gute Spieler oder sehr gute Spieler vor der Saison den Verein verlassen haben. Von daher, ja, und auch für alle vier Mannschaften gilt eigentlich, dass sie ausgeruht in dieses Final vorgehen können. Und ja, es ist, glaube ich, ausgeglichen wie noch nie.
Ja, auf jeden Fall. Und zumal ja auch die Skopje noch ein deutsches Spiel mit dabei haben, Christian Nissinger, den nicht unterschlagen. 2,2 Meter groß, 27 Tore bisher erzielt, ist ja dorthin gewechselt, weil ja ein bisschen Verletzungsprobleme hat und in Kiel nicht mehr die Spielzeiten bekommen hat. Da hat er jetzt dort ein bisschen Spielzeit bekommen und beweist sich wieder, dass er auch ein entscheidender Faktor ist. Mal gucken, wie fit er sein wird. Hat er sich beim Sehr-League-Finale etwas verletzt in der Schulter, soll wohl aber spielen. Mal gucken, wie es dann dort aussehen wird. Und ja, kommen wir zu der nächsten Mannschaft, dem Gegner im Halbfinale von Vardar Skopje, und zwar dem FC Barcelona. Der ist zurück, nachdem er es letztes Jahr nicht geschafft hat. Und da sind viele junge, richtig gute Spieler mit dabei.
Ja, genau, du sprichst es an. Es ist ein sehr, sehr junges Team mittlerweile. Es ist aber echt sehr, sehr talentiert. Man kann ein paar Namen nennen, Dika Mem im Rückraum, ein Ludwig Fabregas. Letztes Jahr konnte er ja mit Montpellier überraschend die Champions League gewinnen. Es ist einfach, ja, es ist ein neues Barcelona. Der letzte Titel liegt jetzt auch schon wieder 4 Jahre her, das war 2015. Du hast es auch gesagt, letztes Jahr waren sie nicht im Final Four dabei. Damals im Achtelfinale, meine ich sogar, rausgeflogen gegen Montpellier. Also, ja, definitiv die letzte Saison vergessen lassen und jetzt zum 10. Mal beim Final Four in Köln dabei und können ihren 10. Champions-League-Titel insgesamt gewinnen.
Genau, und damit weiter an ihrer Geschichte schreiben, weil so viel bisher noch keiner gewonnen, noch ein paar weitere Namenstote, du sollte man auf jeden Fall nennen, Perez de Vargas und der ehemalige Flensburger Kevin Müller, der jetzt mal wieder zurück ist im Champions League Final Four, also da wirklich ein gutes Tote-Duo. Und du hast natürlich auch außen noch zwei absolute starke Spieler mit Victor Thomas, mit Kasper Mortensen, natürlich auch noch ein Raul Entre Rios, der erfahrene Mann, der dort wieder eine wichtige Rolle einnehmen wird. Also da sind wirklich echt starke Spieler mit dabei, auch ein Kamil Shipchak, der Kreisläufer, der auch ein Riese ist, 2,6 und viel Masse besitzt, also da haben sie echt einen guten Kader beisammen, die dann entsprechend schwer zu schlagen sein werden, und da bin ich wirklich gespannt, ob sie dann so ein bisschen, ja, diese Unerfahrenheit vielleicht so ein bisschen abwenden können, weil das ist so das einzige Thema, was ich bei Barcelona habe, dass sie einfach ja noch nicht so die ganze Erfahrung mit dabei haben, dass dann manchmal so ein bisschen vielleicht in der Entscheidungssituation fehlen kann.
Ja, genau. Da sehe ich auf jeden Fall mit Aaron Palmas von einen Entscheider und einen entscheidenden Faktor, der das auf jeden Fall das Team lenken muss, dieses junge Team. Eine interessante Sache noch zu den vier Teams. Alle vier Teams haben in der Gruppe A gespielt. Da können wir gleich noch drauf kommen. Auf jeden Fall die beiden Spiele in der Gruppe konnte Barcelona für sich entscheiden. 30-26 in Skopje und 34-26 in Barcelona. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Es sollte durchaus ein ausgeglichenes Spiel werden.
Ja, auf jeden Fall. Und du hast angesprochen, wir müssen was ansprechen, was es schon gab. Und zwar alle vier Mannschaften haben da gespielt in der Gruppenphase. Und da war Barcelona die beste Mannschaft. Einzig das Spiel in Veszprém haben sie nicht gewinnen können. Aber ansonsten alle Spiele gegen die Mannschaften, jetzt Kielce und auch gegen Werder, gewinnen können. Und ja, das macht Barcelona durchaus zum Favoriten. Aber Köln hat zumindest seine eigenen Gesetze. Wir wissen es ja auch selber. Und wenn wir über die eigenen Gesetze sprechen, dann müssen wir halt natürlich auch auf Kielce zu sprechen kommen, die wohl mit das epischste Finale gespielt haben, was es je nach Champions League gegeben hat. Und ich kann das Spiel mich noch genau daran erinnern und werde es nie vergessen, was sie dort gezeigt haben gegen Veszprém. Unglaublich, und das wird, glaube ich, immer in den Köpfen dieser Mannschaft bleiben.
Ja, genau. Das erste Halbfinale am Samstag, das ist die Neuauflage des Finals aus 2016. Ja, du sagst, es war ein unfassbares Finale. 45 Minuten lang sah es so aus, als würde Veszprém das Spiel vollkommen ohne Probleme gewinnen. Lag mit 9 Toren vorne und auf einmal, ich glaube, Christian Zeitz hat damals eine rote Karte bekommen. Und in der letzten Viertelstunde kippt dieses Spiel komplett. Mit dem letzten Angriff kann Kielce noch zur Verlängerung ausgleichen und gewinnt das Spiel am Ende mit 39-38 nach 7 Meter werfen. Ja, definitiv eines der größten Finals der Geschichte, und das wird auf jeden Fall auch noch eine lange Zeit in den Köpfen vieler Fans und Spieler bleiben. Und auch bei den beiden Teams definitiv.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen kann man hier vielleicht so einen kleinen psychologischen Vorteil Kielce zusprechen, die aber keine einfache Saison hatte. Auch da gab es ein bisschen Probleme im Hintergrund aufgrund des ein bisschen finanziellen Thema. Da haben sie auch einen Investor, der wollte, dass die Stadt ein bisschen mehr investiert, und das halt war ein bisschen hin und her. Hieß es Bock dann Wendert, Bürgermeister in Kielce, und deswegen ist es jetzt ein bisschen besser für Kielce insgesamt gelaufen. Ein paar Verletzungen waren mit dabei, und so wird zum Beispiel Michael Jorecki, der Kapitän und auch durchaus der Leader dieser Mannschaft, nicht mit dabei sein, weil er verletzt der Mannschaft fehlt.
Genau, er fällt mit einem Daumenbruch aus, herber Verlust. Wenn wir auch über die mentale Sache, den mentalen Aspekt bei diesem Spiel reden, ich glaube, David Davies, der Trainer von Veszprém, hatte nach der Auslosung gesagt, dass Kielce der schlimmstmögliche Gegner ist. Also ich glaube, da sieht man auch noch, dass selbst bei Davies, der vor 3 Jahren nicht oder noch nicht Trainer war bei Veszprém, durchaus befürchtet, dass bei einigen seiner Spieler da noch ein bisschen was im Kopf ist. Ja, der Respekt ist, denke ich mal, ganz groß, auch wenn Kielce eine ziemlich schwierige Saison hatte. Auch viele Verletzte, am Ende in der Champions League eine Bilanz von 19-17 Punkten, also wirklich quasi ausgeglichen. Aber dafür im Viertelfinale zwei sehr interessante Spiele, sage ich mal, gegen Paris. Das Hinspiel konnten sie 34-24 gewinnen, was ja unfassbar war. Da hatte ja auch schon jeder damit gerechnet, gut, dann ist PSG jetzt wohl raus, und dann hätten sie diese 10-Tore-Führung im Rückspiel fast noch aus der Hand gegeben, lagen kurz vor Schluss mit 11 Toren hinten und haben es am Ende mit 9 verloren. Also ja, unfassbar, auch die beiden Spiele. Ich glaube, also Kielce ist einfach für ja, solche Geschichten und solche unfassbaren Momente gemacht.
Ja, so wirkt es wirklich so ein bisschen, dass sie dafür gemacht sind und ja, wirklich, was da da Dusan Bajev ja macht, wirklich unglaublich, schon 5-mal Champions League Sieger geworden, bisher noch nicht mit, doch ihr mit Geld ist er geworden, genau, 2016 war er schon Trainer dort, meine ich sogar, also von daher mal gucken, ob er es dieses Jahr hinkriegt, hat natürlich in Alex Dusan Bajev, seinen Sohn, den besten Werfer des gesamten Turniers, 88 Tore hat Dusan Bajev schon im laufenden Wettbewerb erzielen können, dazu noch Hulin Aginagalde, wirklich ein großer Kreisläufer, du hast einen erfahrenen Krzysztof Lijewski auf Rückraum rechts, einen 18 Karalek, der auch schon gute Leistung gezeigt hat, also wirklich eine Mannschaft, die viel Erfahrung besitzt und ich denke natürlich diesen psychologischen Vorteil haben kann, einfach weil man aus dem Team 7 Spieler dabei hat, gut, mir jetzt gefehlt, deswegen sind es dann nur noch 6, aber trotzdem auch noch ein starkes Tote-Duo in Vladimir Tuparat von der Serbe und dem Kroaten Filip Ivic, also da wird eine schwere Aufgabe und natürlich auch gerade diese Duelle gegen Paris haben gezeigt, dass man mit Kelce auf jeden Fall rechnen muss.
Genau, und wenn wir uns den Gegner angucken, die stehen im Sommer vor einem schon drüber geredet, dass Mumi Ilic und Laszlo Natsch ihre Karrieren beenden werden im Sommer. Dazu wechselt der Torwart Roland Mikler nach Szeged und wird dort mit Mirko Alilovic das Ex-Veszprém-Duo bilden. Und ja, sie sind vor kurzem erneut ungarischer Meister geworden. Und ja, es ist, ich weiß nicht, Veszprém ist auf jeden Fall eine gute Mannschaft, keine Frage. Angeführt auch mit von Peter Nenadic, Kantar Mahé. Die beiden sind auch mit die besten Torschützen im Team. Und ja, im Viertelfinale mussten die Flensburger spüren, wie stark Veszprém ist. Da hatte Veszprém wirklich kaum Probleme. Nur im Rückspiel in der Anfangsphase etwas, wo sie ihren Vorsprung aus dem Hinspiel fast noch verspielt hätten. Aber auch da konnten sie sich fangen. Und ja, in den letzten 3 Jahren wurde Flensburg vom späteren Champions League-Sieger im Viertelfinale rausgeworfen. Also ja, wenn man daran glaubt, dann wird es wohl Veszprém.
Ja, dann muss es eigentlich Veszprém werden. Also müssen wir jetzt, können wir jetzt hier die Sache beenden. Vorschau ist vorbei. Nein, natürlich nicht. Aber wir natürlich wissen auch natürlich auf sie eingehen. Du hast angesprochen, Roland Mikler, Apat Sterbik, ein super Toter-Duo. Du hast halt noch verdammt erfahrene Spieler. Sei es ein Nasch, sei es ein Ilic. Das heißt, wenn Andreas Nielsen dann mit dabei sind, Peter Nenadic, der schon viel erlebt hat, und Kortin Mahé, der mehrfacher Weltmeister ist, Blagotinsek, erfahrener Mann, Manuel Strille, Kaspar Margut, Mirhad Terzic, der auch noch mit dabei ist, einen Kent Robin Tönnissen, da ist so viel Qualität in diesem Kader, Marte Deka nicht zu vergessen, eigentlich müssen sie es machen, und ich denke, dass das Spiel im Halbfinale, wenn sie das gewinnen, dann holen sie sich die Titel, egal wer da kommt, weil ich glaube, dass wenn du diesen psychologischen Dreh einfach hinkriegst, dann kann man diese Mannschaft nicht stoppen.
Würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Es ist einfach, bei ihnen ist, finde ich, schon eine perfekte Situation. Sie haben viele erfahrene Spieler, auch noch einige jüngere Spieler, so Mitte 20, wie zum Beispiel ein Mahé, die auch schon einiges mitgemacht haben und erlebt haben in ihrer Karriere. Und von daher, in einem Finale gegen Barcelona zum Beispiel, hatten wir ja vorhin bei Barcelona diese fehlende Erfahrung angesprochen, die ist bei Veszprém definitiv vorhanden, en masse. Also ich glaube, Veszprém könnte tatsächlich einen Ticken Vorsprung haben, wenn sie halt dieses Halbfinale gewinnen. Aber das müssen sie nun mal halt erstmal tun.
Ja, genau, das müssen sie erstmal tun, denn die Experten sagen, es ist vielleicht das ausgeglichenste Final Four aller Zeiten, kann man mit Sicherheit durchaus unterschreiben, aber wir wollen natürlich trotzdem tippen und den mich interessiert, welcher ist dein Favorit, wer gewinnt am Ende den Titel?
Ich habe es dir letzte Woche schon gesagt, ich bleibe auch diese Woche dabei, ich gehe mit Barcelona, ich glaube einfach bei ihnen, diese jungen Spieler sind vielleicht, können vielleicht dann in einem Finale nochmal ein bisschen befreiter aufspielen, ich weiß nicht, es ist so ausgeglichen, aber ich habe irgendwie im Gefühl, dass Barca hier den 10. Champions League Titel holen wird und das wäre schon eine starke Sache.
Auf jeden Fall. Den Kader dafür haben sie, wirklich, wir haben da angesprochen, viele gute Spieler, aber ich bin ja nicht bei dir. Ich sag, Veszprém macht das. Zum Abschied der goldenen Generation, zu Nasch und auch Mumi Ilic. Und auch ein Roland Nickler, der ja auch gehen wird, der zurückgehen wird. Und ich denke, dass die beiden, also dass das Team das reißen wird, weil das noch der einzige Titel ist, der ihnen insgesamt fehlt. Sie haben alles gewonnen und wollten immer diesen Champions-League-Titel. Sie waren 2016 nah dran, haben es damals wirklich weggeworfen. Ich denke, das passiert ihnen dieses Jahr nicht nochmal. Sie besiegen Kielce, das werde ich, denke ich, schon. Und dann werden sie im Finale nicht zu schlagen sein. Eine sehr körperliche Abwehr, wirklich große, schwere Typen. Und wer auch immer da kommen sollte, auch gerade wenn es Barcelona kommen sollte, kann man mit der Körperlichkeit vielleicht ein bisschen so ein Problem bekommen, weil die Abwehr nicht einfach zu spielen ist. Da stehen viele harte Typen, muss man wirklich sagen, in der Abwehr. Deswegen denke ich, dass am Ende West Ham diesen Titel holt. Und ich würde es ihnen wünschen. Ich selbst kenne einen anderen West Ham-Fan und weiß, wie groß die Sehnsucht nach diesem Titel ist. Und ich würde es ihnen, wie gesagt, wünschen zum Abschied von den beiden, von Nacho und Ilic, dass man dort diesen Titel holen kann. Und dann schauen wir mal, was am Ende passieren wird. Samstag, Sonntag sind die Spiele in Köln. Auf jeden Fall reingucken bei den Kollegen von Sky, die beiden Spiele übertragen, oder vier Spiele übertragen werden. Und natürlich auch weiterhören, gerne auch Feedback geben, wie ihr dieses Format gefallen habt mit den Nachrichten zuerst und dann wirklich so ein bisschen so ein Thema, was raussticht. Würde uns natürlich interessieren, ob euch das gefällt, ob wir es vielleicht ein bisschen anders machen sollen. Gerne mal was da lassen. Sowohl über Twitter als auch über Facebook, Sebastian Mühlhoff, also @ZappMaster. Oder Tim, wie kann man dich erreichen?
Ebenfalls. TIAL237.
Genau, gerne mit uns Kontakt treten, gerne mit uns diskutieren. Wir sind wirklich sehr, sehr gespannt darauf. Dann gucken wir mal, was der heutige Spieltag bereithält und was der Champions League Final Four bereithält. Und dann hören wir uns nächste Woche hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf. Der Handball-Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.